Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Wir sprechen heute über die gefährlichste Droge der Zukunft. Klingt verdächtig harmlos, aber für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist genau das die Droge der Zukunft. Computerspiele, Internetnutzung und alles, was dazugehört. Die entsprechende Studie dazu sagt, 30% der Jugendlichen, die haben schon eine problematische Internetnutzung. Vor 5 Jahren waren das noch 20%. Die Kurve geht also ziemlich steil nach oben und der Lockdown, der macht das Ganze sicher auch nicht besser. Das klingt so gesehen alarmierend, aber was genau steckt hinter diesen Zahlen? Computerspielsucht ist ja auch so ein Thema, über das gerne auch mal sehr undifferenziert und polemisch diskutiert wird. Und deshalb haben wir mit einem gesprochen, der da quasi mittendrin steckt, der tagtäglich ganz konkret mit diesem Problem konfrontiert ist. Daniel Illy, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, beschäftigt sich seit Jahren speziell mit Videospiel- und Internetabhängigkeit und behandelt junge, betroffene Leute. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was sich denn für seine Patientinnen und Patienten in diesen Pandemiemonaten so verändert hat.
Für meine jugendlichen Patienten, die mit mir versuchen, so einen Weg der Teilabstinenz zu gehen, also weiter kontrolliert zu spielen, war das im ganz Besonderen eine sehr schwierige Zeit, wenn dann auch noch sowas wie Schule weggefallen ist. Das war schon schwierig und die Konsumzeiten gingen eigentlich bei allen meinen Patienten sehr hoch.
Wahrscheinlich haben ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt so ein Bild von zurückgezogenen Teenie-Jungs, die nicht anders können als zocken. Ist das so? Kann man sagen, wer davon besonders betroffen ist?
Gegen dieses Bild wehre ich mich auch selber so ein bisschen, weil ich ja auch selber Videospieler bin. Das ist ja auch so Teil des Konzepts, dass ich das Ganze auf Augenhöhe versuche zu machen. Also nicht strafend auf den Konsum zugehe, sondern eben gucke, was fasziniert junge Menschen an dem Medium, was sind Vorteile des Mediums, was sind aber auch Nachteile. Und den typischen Gamer gibt es so gar nicht. Man muss ganz individuell schauen und es gibt ganz, ganz verschiedene Menschen, die Probleme mit diesem Thema entwickeln können.
Auch geschlechtsmäßig kann man da nichts Spezifisches sagen.
Naja, es sind schon die Jungs, die im Helfersystem landen, also sich zum Beispiel in unserer Sprechstunde oder auch in anderen Beratungsstellen oder sowas vorstellen. Das ist auch ganz interessant, weil die großen epidemiologischen Studien, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, das ist die PINTA-Studie, die ist schon ein bisschen älter, aber eigentlich somit die beste Datenbasis, die wir haben, die zeigt, dass im Bereich der Jugendlichen, also bei 14- bis 16-Jährigen, sogar häufiger Mädchen betroffen sind von dem Thema. Nur die tauchen halt nicht in den Sprechstunden zum Beispiel auf. Die Eltern werden halt hellhöriger, wenn sie sehen, dass der Junge zum Beispiel auf dem Bildschirm Kopfschüsse verteilt, Killerspiel spielt, wie dann manche Eltern sagen würden. Und das Mädchen, was in der Ecke sitzt und mit den Freundinnen chattet, das fällt dann erstmal gar nicht so auf, ne? Auch wenn es das vielleicht am Tag 5, 6 Stunden tut.
Das heißt, es gibt da schon auch eine Unterscheidung? Also kann man da unterscheiden zwischen Computerspielsucht und Internetsucht?
Na, man kann da auf jeden Fall unterscheiden. Es gibt eben ganz verschiedene Themenbereiche, die diese Sucht eben betreffen kann. Also das kann einmal das klassische Spielen sein, das kann aber auch Internetrecherche sein oder jetzt heutzutage nicht mehr so en vogue, aber massives Downloaden von Sachen. Die Online-Kaufsucht ist zu nennen, Glücksspiel oder auch die Abhängigkeit nach pornografischen Inhalten im Internet.
Die Studie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht ja von der Droge der Zukunft. 30%, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Jugendlichen hätten bereits eine problematische Internetnutzung. Das klingt ja schon so ein bisschen alarmistisch. Wie ordnen Sie das ein? Geben diese Zahlen wirklich die Wirklichkeit wieder oder ist das zugespitzt?
Ja, ich finde die Zahlen leider nicht so ganz aktuell. Also wenn man ganz aktuelle Zahlen haben will, muss man sich, glaube ich, mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Die haben jetzt zum Beispiel im Sommer halt gesehen, dass die Nutzungszeiten unter den Corona-Maßnahmen teilweise unter der Woche massiv angestiegen sind. Ne? Das ist so das Aktuellste, was wir haben. Und ich hatte ja schon diese PINTA-Studie erwähnt, die eben somit die beste Datenbasis liefert. Wenn wir jetzt über die Abhängigkeit sprechen, sind wir da eher so im einstelligen Prozentbereich. Ne? Und der gefährliche Nutzungsbereich betrifft aber sehr viel mehr Menschen. Wie viel genau das jetzt sind, das müsste ich auch nachschlagen. Das kann schon so ein bisschen in diese Größenordnung gehen, aber 30% fände ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen viel. Müsste man nochmal in der PINTA-Studie, glaube ich, nachgucken, was da bei diesen doch sehr guten Daten dann da eben gefunden wurde. Ich kümmere mich ja schwerpunktmäßig auch um die, die dann wirklich Abhängigkeitssymptome zeigen. Dazu bedarf es eben ein paar Symptome und nicht nur einfach, dass jemand sich mit dem Medium beschäftigt.
Und kann man da eine klare Grenze ziehen? Also wo endet das einfach gerne viel spielen wollen und wo beginnt die Sucht, die Krankheit?
Ja, diese Grenze lässt sich mitunter nicht immer ganz so einfach ziehen. Und da lohnt sich es vielleicht wieder, sich auch zu überlegen, wie kommen jetzt Jugendliche zum Beispiel zu unseren Angeboten? Die werden ja meist von den Eltern vorgestellt und die Eltern würden dann immer, also in den meisten Fällen sagen, naja, der spielt viel zu viel, ne? Der spielt irgendwie 10 Stunden oder sowas am Wochenende. Und die Spielzeit als solches ist eigentlich gar kein Abhängigkeitskriterium. Wenn mir was Spaß macht, dann verbringe ich da natürlich Zeit mit. Wenn das Kind 10 Stunden am Wochenende einen Roman gelesen hätte, dann hätten die Eltern es vielleicht nicht in der Sprechstunde vorgestellt, weil die Romansucht jetzt erstmal gesellschaftlich nicht so stigmatisiert ist, wie zum Beispiel Videospiele zu spielen. Ich nutze das dann auch therapeutisch, weil ich ja die Jugendlichen bei mir im Boot haben will, ne? Das heißt, ich will ja, dass die möglichst merken, ah, ich mache denen ein Angebot, was auf deren Augenhöhe forciert. Und ich erzähle dann zum Beispiel auch, naja, an einem regnerischen Tag, wenn ein neues Spiel rauskommt, kann ich auch mal an einem Wochenende 2, 3 Stunden da reinstecken. Entscheidender ist nämlich, dass man einfach andere Dinge nicht zeigt, andere Lebensbereiche vernachlässigt, die Schule oder Hausaufgaben, Freundschaften nicht mehr pflegt, man seinen Hobbys nicht mehr nachgeht, dass man Entzugssymptome hat, dass man Toleranz entwickelt, also immer mehr konsumieren muss, um den gleichen Effekt zu haben. Und das alles sind Symptome, die Sie bei abhängigen Spielern dann finden, aber eben zum Beispiel nicht bei Freizeitspielern wie jetzt bei mir zum Beispiel. Da werden Sie solche Symptome nicht finden.
Was würden Sie denn sagen, Herr Illy? Gibt es da besonders problematische Spiele? Also was für eine Art von Games oder von Apps, Anwendungen machen denn besonders süchtig?
Oh, da rennen Sie bei mir offene Türen ein mit dieser Frage, weil die ganz essentiell ist. Man kann es so pauschal nicht sagen, weil jeder anders reagiert. Also ich habe schon das Gefühl, dass viele meiner Patienten jetzt vor allem Spiele spielen, die sie mit anderen spielen, also sogenannte Multiplayer-Spiele. Und es gibt sogenannte spielimmanente Faktoren, wie wir das nennen würden. Das heißt, dem Spiel eigene Faktoren, die dazu sorgen, dass man sich eher nochmal hinsetzt. Das sind zum Beispiel sowas wie Levelaufstiege, Lootboxen ist vielleicht ein Thema, was manche Hörenden auch schon mitbekommen haben
Was
in
ist das? Was
einigen.
sind Lootboxen?
Ja, letztlich sind das eigentlich Glücksspielmechaniken. Am bekanntesten ist da zum Beispiel das bei FIFA. FIFA ist ein Fußballspiel, ist auch ab 0 Jahren freigegeben, weil die Altersfreigabe, da komme ich gleich noch drauf, da eben sagt, naja, das könnte theoretisch schon ein Einjähriger spielen, kann er natürlich nicht. FIFA hat aber auch den Ultimate Team-Modus. Da kauft man sich wie so früher Panini-Packungen, ne? So einfach Fußballer und stellt dann ein Team zusammen. Und das alles basiert eben auf einem, ja, ist letztlich ein Glücksspiel, ne? Oder vielleicht haben es manche auch mitbekommen, eine Debatte, die Jan Böhmermann angestoßen hat mit diesem Coin Master, dieser App, die dann auch simuliertes Glücksspiel darstellte für Kinder. Diese Faktoren werden aktuell gar nicht berücksichtigt. In der Altersfreigabe von Spielen zum Beispiel. Das geschieht in Deutschland durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Vielleicht hat man schon mal diese USK genannten Siegel auf den Spielen gesehen, ne? Ab 6, ab 0. Und ich kämpfe seit Jahren eigentlich dafür, mit denen ins Gespräch zu gehen und dass man eine Arbeitsgruppe gründet, um eben diese Spielfaktoren auch zu berücksichtigen, weil wir Kinder und Jugendliche aktuell in Bezug auf die Altersfreigabe nur vor Gewalt schützen und vor sexuellen Darstellungen und vor Drogenkonsum. Aber die spielimmanenten Faktoren, die Bindungsfaktoren, die ein Spiel hat, die werden leider im Moment noch gar nicht berücksichtigt.
Und wollen die nicht gesehen werden? Oder woran liegt das, dass man da so wenig drauf reagiert?
Naja, die USK ist letztlich eine halbstaatliche Organisation. Das heißt, sind letztlich Vertreter aus der Spieleindustrie, die sozusagen den Jugendschutz umsetzen. Da könnte man jetzt, wenn man sagt, man hat mit dem Medium gar nichts am Hut, eben sagen, naja, klar wollen die nicht, dass die Spiele daraufhin untersucht werden, weil die ja damit Geld verdienen. Ich als Selbstspielender sehe das aber noch viel drastischer, weil ich denke, dass es Zeit ist, dass wir Spielenden auch dieses Thema aufgreifen, ne, und sagen, okay, Spiele sind ein wunderbares Hobby, ne? Wir kommen vielleicht noch dazu, dass wir auch ganz viele positive Beispiele von Spielen finden. Und manche werden eben von diesen Spielen abhängig. Und diese Menschen müssen wir schützen und denen müssen wir spezifische Therapie zukommen lassen. Und deswegen sollte die Diskussion auch innerhalb der Industrie geführt werden. Sonst führen die nämlich andere Menschen, die sich vielleicht weniger mit dem Thema auskennen. Und dann sind wir wieder in den Nullerjahren, wo es heißt, jeder, der irgendwas spielt, wo geschossen wird, wird zum Amokläufer. Ne? Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein.
Wenn Sie das so beschreiben, dann klingt es schon ein bisschen so, als bräuchte es in Zukunft vielleicht noch mehr Fachärzte wie Sie, die sich gerade genau mit Computerspielen und Internetsucht befassen. Würden Sie das auch so sehen, dass es in Zukunft noch ein viel größeres Problem werden wird?
Ja, ist es. Wir werden in wahrscheinlich 2022 ein neues Diagnosesystem bekommen in Deutschland. Und dann wird die Gaming Disorder, wie man sie aktuell noch nennt, Videospiel- und Internetabhängigkeit, wird dann offiziell eine Erkrankung werden. Und deswegen nutze ich jetzt auch alle Möglichkeiten, die ich bekomme, junge Kolleginnen und Kollegen auszubilden. damit eben nicht die übernehmen, die das Ganze verteufeln oder dieses hohe Potenzial, das das auch hat, wenn man sich mit dem Medium auseinandersetzt, anstatt es einfach wegzunehmen. Und es gibt wirklich tolle, wunderbare Spiele, auch für diese Altersgruppe, ne, wo man Geschichten erzählen kann, die man irgendwie nur in diesem Medium auch erzählen kann. Entscheidend ist ja immer, was man aus einem Medium eben macht und wie es genauso auch im Literaturbereich Hochliteratur gibt und auch schon gibt es eben auch bei Videospielen eine ganz breite Facette an den verschiedensten Spielen und die werden ganz unterschiedlich genutzt. Deswegen wehre ich mich gegen diese Pauschalisierung.
Deshalb braucht es natürlich eine differenziertere Auseinandersetzung und vor allem eine fachkundige Auseinandersetzung, wie sie auch eben Daniel Illy macht. Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Lübben in Brandenburg. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch hier.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Außerdem heute neu hier im Kompressor-Podcast eine Liebeserklärung an den Staub. Den stinknormalen grauen Staub unter Ihrem Sofa, auf Ihrem Schreibtisch. Der ist nämlich so eigenwillig und so unkontrollierbar und der ist so eng mit uns verknüpft, dass er zu den allerspannendsten Phänomenen unseres Alltags gehört, wenn wir uns auf ihn einlassen. Wie das gehen soll, was das bringen soll, zu hören hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.